Und ich glaube, ein Teil davon ist auch, sich als Mann muss man ein Steak mögen.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Es ist Montag, das heißt, es gibt ein neues Interview und ich bin sehr happy, den heutigen Interviewpartner vorzustellen, denn es ist erst der zweite Mann, den ich interviewe. Das ist echt crazy. Und zwar bin ich hier mit dem lieben Niklas. Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, Niklas, für die Zuhörer und erzählen, wer du bist und wie du zum Thema Veganismus gekommen bist?
Ja, hallo, mein Name ist Niklas und um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, heute ist nicht Montag, heute ist Freitag.
Auch wenn sie es hören, ist Montag.
Naja, aber man muss ehrlich sein.
Okay,
man muss weil ich finde, man muss mit Ehrlichkeit starten.
Ja, also okay. Heute ist Freitag, heute aber ihr werdet es am Montag hören.
Okay, aber das nur, dass die Leute das nicht... Ich finde, Ehrlichkeit zählt.
Okay,
also mein Name ist Niklas, ich bin Informatiker. Ich bin zum Thema Veganismus gekommen, einerseits, weil ich eine Milchallergie habe. Also ich habe die jetzt schon seit diagnostiziert, so seit mehr als 20 Jahren. Und die ist relativ schlimm, weil ich nicht nur gegen Milchzucker, auch gegen Milcheiweiß allergisch bin. Da reichen schon kleinere Mengen. Weil Milchzucker, da kriegt man halt Durchfall und Magenschmerzen und bei Milcheiweiß, da kriegst du so Hautausschlag, das nennt sich Neurodermitis. Und mit dem Thema renne ich schon lange rum und irgendwann habe ich quasi gemerkt, dass die ganze, ich sag mal, die ganzen Produkte, die ich so konsumiert habe, da ist halt überall Milch drin gewesen. Und
zum Beispiel?
Zum Beispiel in Wurst. Also zum Beispiel, es gibt ganz viel Mortadella oder so Fleischwurst, da machen die Milchpulver rein.
Ja, das ist so ekelhaft, ne?
Ja. Und was ich dann eine Zeit lang gemacht habe, ich habe quasi so ein Medikament genommen, dass die Laktase nennt sich das. Das ist die Laktose, die wird dann durch Laktase aufgelöst. Und dann habe ich das ein bisschen besser vertragen alles, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass es totaler Quatsch ist. Und dass es mir viel besser geht, wenn ich auf das ganze Zeug verzichte. Und damit hat eigentlich so alles angefangen, dass ich komplett auf Milchprodukte verzichtet habe. Und das jetzt schon seit über 15 Jahren. Und deswegen ist quasi dieser Schritt bei mir zum Veganismus ist also so schrittweise passiert. Also erst habe ich mich tatsächlich mit der Tatsache auseinandergesetzt, irgendwie was Fleischkonsum bedeutet und vor allen Dingen auch, was das nicht nur also an Rohstoffen, Nährstoffen und alles quasi so ein Problem ist, sondern halt, was da auch für ein Leid hintersteckt. Und deswegen bin ich dann vor 5,5 Jahren bin ich vegetarisch geworden, habe aber schon eh keine Milchprodukte zu mir genommen und der Schritt dann zu einem vollen Veganer war dann nicht mehr so groß. Also war dann irgendwie Ei weglassen.
Ja, oder und Gummibärchen oder so ein Scheiß.
Genau. Und tatsächlich ist es so, dass das Thema Veganismus mich dann auch, das war wie so ein Türöffner, dass man sich damit beschäftigt hat und plötzlich wurde das dann immer größer. Also man hat irgendwann diese Tür, die man irgendwann aufgestoßen hat, hat man nicht mehr wieder zugekriegt. Also das hat so einen Impact gehabt,
dass, ja, das sag ich auch mal,
dass dieses, wenn man einmal anfängt, diese Tür aufzumachen, dann kommt da so viel raus und so viel Informationen und
das Ding ist ja auch, wenn du es weißt, kannst du es erst recht nicht mehr mit deinem Gewissen vereinbaren, genau. Dann was dagegen. Also.
Ja. Ja, und deswegen, also das ist so meine Geschichte, dass ich dann so schrittweise innerhalb von einem halben Jahr von vegetarisch zu vegan. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Und ja, am Anfang war das schon so, hat man so, sich habe ich so den einfachsten Weg mir so gewählt, den zu kaufen. Also ich habe halt relativ viele Produkte einfach durch vegane Ersatzprodukte ersetzt. Das heißt, ich bin dann zum Vegan. Also ich lebe in Berlin und hier gibt es ja ganz viele so vegane Supermärkte und da bin ich halt zu so einem Vegans gegangen und habe einfach, weil ich einfach kein Fleisch mehr essen wollte, mir dann so ein veganer Schnitzel, das gab es da schon vor 5 Jahren, das konnte man einfach kaufen.
Ich habe voll in Erinnerung, dass es immer nur Wilmers Burgerscheiben gab. Das war das Einzige. Es hat wie Pappe geschmeckt und war scheiße.
Ja. Also bei mir war es so, dass ich dann, dass ich da schon quasi alle Produkte, die man sich so vorstellen konnte, konnte man da schon kaufen.
Ja, stimmt.
Es war relativ teuer, so die einzelnen Sachen, aber im Grunde, also
auch geil.
Tatsächlich war es ja so, wenn du überlegst, wenn du gutes Fleisch kaufen wolltest, das war ja auch teuer. So, ja. Und dann habe ich irgendwann mal geguckt, so, also weil ich wollte kein Tierleid erzeugen und dann habe ich erst die Produkte gesehen, die waren dann sehr teuer und dann habe ich mir mal angeguckt, so was so tierische Produkte,
so Biofleisch,
Biofleisch kostet. Und dann hat plötzlich auch so eine Packung, wo man so früher, das ist komisch, jetzt darüber zu reden, fällt mir auf, so eine Packung für 2 Euro, wo dann 500 Gramm Gehacktes drin waren.
Räudig.
Und dann hat man geguckt, so dieses, die Bio-Demeter-Variante von diesem Hackfleisch hat dann gleich irgendwie 8 Euro gekostet, von dem gleichen Zeug. Und dann dachte ich so, okay, das ist also der wahre Preis, wenn das halt so, ich sag mal, in Bio-Qualität und so, dass halt irgendwie die Tiere irgendwie ansatzweise so einen, ich sag mal, Platz haben oder
ja,
irgendwas.
Aber es ist ja nicht wirklich anders als konventionell.
Es ist nicht anders. Am Ende werden sie nicht totgekuschelt, kann ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass dann plötzlich dieser Preis, der dann da auf diesen Ersatzprodukten stand, gar nicht mehr so groß war. Und ich habe mir das am Anfang einfach gemacht. Also ich bin halt in diesen Vegans gegangen und habe mir einfach für die Woche quasi Ersatzprodukte gekauft und habe die erstmal gegessen, was nicht besonders gesund ist.
Nein, aber halt, also es war für dich in dem Moment wahrscheinlich einfach leichter.
Mhm. Weil ich aber auch diesen Mut, der so zu experimentieren, den musste ich erst finden. Also so dieses sich in die Küche stellen und sich was kochen. So, das gab es in meiner Welt nicht, weil für mich war auch...
Mikrowelle auf, Essen rein, Mikrowelle an.
Ja, und das war halt auch so, dass, also das ist halt auch mit ein Thema, was sich durch den Veganismus vollständig geändert hat. Früher war Essen so eine Notwendigkeit, die ich sehr schnell erledigt habe. Also meistens habe ich mir irgendwie was auf den Weg geholt und habe dann im Laufen gegessen.
Krass.
Weil ich irgendwie... Also klar hat man sich dann mal mit Freunden getroffen und hat irgendwie mit denen was gegessen, aber da ging es nicht um das Essen, sondern sich um mit den Freunden zu treffen oder so. Und aber immer wenn es so für mich war, dann musste das immer schnell und praktisch sein.
Ich glaube, ich fand Essen schon immer geil.
Ja, das war bei mir
mein Hobby.
Genau. Sehr gut. Ja, und bei mir war es dann so, dass dann erst durch den Veganismus kam dann überhaupt dass mir plötzlich Geschmack wichtig war, weil, also ich glaube, viel ist auch so Gewohnheit. Also gerade wenn du so McDonald's und Burger King, die bedienen halt so ein Geschmacksmuster, das immer gleich ist und du hinterfragst das nicht. Also das ist tatsächlich jetzt vor irgendwie 3-4 Wochen, hat mich Holger mal gefragt, also Holger ist ein guter Freund von mir, der auch Veganer ist, den solltest du vielleicht auch mal interviewen.
Da wollte ich gerade sagen, der kommt bestimmt auch nochmal hier vor.
Genau. Ja, und Holger meinte so, sag mal, du holst dir doch immer noch bei McDonald's mal ab und zu hier diese vegane Apfeltasche. Schmeckt die dir eigentlich? Und
ich finde die voll geil.
Ja, und tatsächlich so.
Ich finde die voll gut.
Genau, ich habe ihm auch gesagt, so, ja klar, die ist voll lecker. Und dann habe ich sie aber mal bewusst gegessen. Also ich habe sie mir gekauft und habe dann sie nicht direkt nach dem Burger und hab sie auch so ein bisschen abkühlen lassen, weil... Wenn,
die ist so heiß, man
will... Genau, die ist so heiß und dann schmeckt...
Ganz Maul da dran.
Genau, und dann verschmeckt man auch nichts. Wenn du die super heiß isst, dann schmeckst du nicht, wie sie wirklich schmeckt, weil sie einfach nur noch heiß ist. Wenn du sie so ein ganz kleines bisschen abkühlen lässt, dann stellst du fest, ich will das jetzt nicht kaputt machen, es tut mir leid,
Scheiße.
Aber das ist einfach nur Zucker. Also
echt?
Die schmeckt einfach nur nach Apfelaroma und Zucker. Und es war so... Hä, wo kommt das jetzt her? Worauf ich hinaus will, ist, McDonald's hat es geschafft, so einen Geschmack zu etablieren, der irgendwie so common, also so für alle zugänglich ist. Und der ist aber nicht gut. Also der ist nur für alle zugänglich.
Das ist doch wie mit Starbucks-Kaffee, oder?
Ja, genau. Ich glaube, das ist das Gleiche.
Und dann trinkst du Specialty Coffee und bist so, okay, so muss Kaffee schmecken, krass.
Genau. Und ich glaube, durch den Veganismus habe ich halt auch gelernt, dann zu kochen, was Gewürze eigentlich sind und dass die irgendwie, dass diese Vielfalt und diese Aromen und wenn du Essen irgendwie so richtig zubereitest, dann findest du plötzlich so irgendwie plötzlich eine einfache Karotte.
Wo das wollte ich auch gerade sagen. Du hast so den Geschmack von dem natürlichen rohen Produkt ist auf einmal so intens.
Ja,
genau. Du bist so, Alter, diese Paprika schmeckt so gut.
Genau, oder so einfach tatsächlich eine Karotte in so einem Topf, wo du sie erst so ein bisschen gar quasi werden lässt im Wasser. Und dann gibst du das Wasser aus und lässt quasi nur noch die Karotte so ein bisschen anrösten. So. Und das ist so.
Oh, jetzt kriege ich Hunger.
Und die wird dann, und ohne dass du Zucker reinmachst, wird es mega süß. Also weil die Karotte ja, die selber hat so
einen Süßstoff. Ja. Das mittlere, oder?
Ja, genau.
Ich habe früher mal so das Äußere von der Karotte abgeknabbert und dann habe ich so das Innere so einzeln gegessen, weil ich das so ja. lecker fand.
Ja, deswegen. Also das war halt so eine. Also Veganismus hat mich halt auch zum Kochen gebracht und vor allen Dingen hat mich Veganismus dazu gebracht, halt über meine Ernährung nachzudenken. Also
ich finde es so geil, wie ich dir einen kompletten Fragenkatalog zusammenstelle. Du nimmst schon alles voraus, ohne dass ich dir Fragen stelle. Ja. Aber Hauptsache alles sortiert für dich.
Genau, so sieht's aus. Nee, also das, wie gesagt, Veganismus ist für mich halt auch nicht nur, was so das Essen angeht, sondern tatsächlich ist Veganismus auch für mich so eine Lebenseinstellung.
Auf jeden Fall, ja.
Also,
das hängt heute nicht dabei auf.
Genau, also es ist so, es fängt damit an. Also es fängt mit dem Essen an, weil ich glaube, das ist halt der wo man am Anfang die meiste Energie reinsteckt, das alles zu veganisieren, darauf zu achten. Also ich habe, glaube ich, so viel Zutatenlisten auf irgendwelchen Produkten habe ich nie gelesen. Ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, was da ja. drin ist. Und seitdem halt ich dann vegan wurde, musste man halt viel mehr irgendwie, also das Einkaufen hat viel länger gedauert, weil du immer erst das Produkt umdrehen musstest, dann dir die Zutatenliste angucken musstest und ich weiß noch ganz genau, es ist so 3 Jahre her, plötzlich wurden so Milch und so Sachen wurden plötzlich fett geschrieben. Das hat sich.
Ist das erst vor 3 Jahren passiert?
Ich weiß, es ist noch nicht so lange her. Also ich bin jetzt.
Ich dachte, das war immer so wegen den Allergien.
Das ist neu. Also ich bin mir ganz sicher, dass es halt am Anfang, also ich bin jetzt 5 Jahre vegan und am Anfang war das auf keinen Fall so.
Krass, okay, das weiß ich gar nicht mehr.
Also ich denke
mal, das ist immer so mein Pro-Tipp, weil die Leute haben ja immer keinen Bock, das zu lesen, aber genau. Man einfach nur die fetten Sachen anguckt.
Genau, nur die fetten Sachen, aber das ist neu. Also das ist noch nicht. Also, krass, okay. Ich glaube, das ist so 3 Jahre jetzt oder so. Und ich meine, das Lustige ist dann, wenn du dann dich daran gewöhnt hast, was vegan ist, was deine irgendwie Sachen, die du immer irgendwie mit in den Warenkorb packst, also in den Einkaufskorb, also so zum Beispiel Mannerschnitten, die schmeißt du halt immer mit rein und solche Sachen.
Das
weiß
man halt dann.
Das weiß man halt dann und dann wird es auch wieder schneller. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt noch immer mal so Momente, wo ich dann doch nochmal die Zutatenliste mir angucke, das ist, wenn irgendwie neue Rezeptur steht. Also es gibt so ein paar Produkte, die sind nicht vegan gelabelt, die sind aber vegan. Zum Beispiel bei meinem Rewe gibt es so einen Pizzateig, liebe ich. Und der ist irgendwie, der heißt irgendwas mit Oma irgendwas, da ist auch so eine Oma drauf und da stand plötzlich mal irgendwann so eine neue Rezeptur und ich so, oh Mann, hoffentlich haben die da jetzt nicht irgendwas reingemacht. Und dann habe ich so
Sie waren so scheiße, der ist vegan, wir müssen was dran ändern.
Ja, genau. Nee, aber zum Glück ist der weiterhin vegan. Nein. Und auf jeden Fall ist es so, dass man also am Anfang viel, viel länger gebraucht hat fürs Einkaufen. Und das ist aber wie immer, das ist am Anfang nur so. Und am Anfang denkt man auch, oh fuck, Veganismus ist so viel und so aufwendig und ich muss auf ganz viel achten. Und das ist auch so ein Mindset, was man am Anfang hat, was aber falsch ist oder beziehungsweise was vielleicht so für die erste Zeit gilt, sich dann aber innerhalb weniger Monate eigentlich in Wohlgefallen auflöst. Weil man denkt sich so, oh, was soll ich bloß essen und irgendwie jetzt habe ich zum dritten Mal irgendwie mir so ein veganes Schnitzel und jetzt will ich mal was anderes.
Veganes Würstchen, yay!
Genau, und dann irgendwann aber merkt man, ey, es gibt Pastinaken. Also so, das kannte ich nicht. Also es war so.
Was ist das?
Pastinaken sind so eine Art Kartoffelwurzelgemüse.
Ah, das Zeug, ja, das kenne ich.
Und ich liebe Pastinaken. Also tatsächlich ist es so, das irgendwie klein geschnibbelt im Ofen zusammen mit irgendwie Paprika, Zwiebeln
und Dings. Oh, geil.
Das ist so ein Ofengemüse. Und das ist einfach so lecker. Und es ist halt auch so Aromen, so die man dann wieder schmeckt. Und so, das ist einfach. Also für mich hat Veganismus unglaublich viel verbessert in meinem Leben. Was so.
Bei mir auch. Aber ich finde es witzig, wie man das so verschieden wahrnimmt, weil als ich vegan geworden bin, das ist ganz witzig, ich hatte eigentlich schon ein halbes Jahr vorher, waren wir auf Klassenreise oder Studienreise oder so vom Abi. Und da habe ich aus Spaß mit einer Freundin gesagt, ja, lass mal die Woche vegan essen. Und da fand ich es veranstrengend, da habe ich es nicht mal einen Tag gemacht, weil ich dann dachte, so ist voll ätzend. Aber als ich dann wirklich vegan geworden bin, da fand ich es halt gar nicht schwierig. Und da habe ich auch nirgendwo raufgeguckt, weil ich habe immer nur Obst und Gemüse gekauft und Nudeln oder Reis. Halt so voll die, wie sagt man das, Whole Foods so. Und gar nicht solche Sachen, wo man unbedingt drauf gucken musste. Ja. Deswegen für mich war es gar kein Unterschied, auch vom Preis her nicht. Aber es kommt immer, denke ich, drauf an, so.
Genau, was man macht, ja.
Vorher gekauft hat und dann.
Ja, und was mir halt auch unglaublich geholfen hat beim Einstieg, war halt eine Community. Also dadurch, dass ich halt, ich habe so ein, hier in Berlin war ich bei so einem veganen Dinner.
Ach, krass.
Das ist Sophies vegane Welt, die hat auch ein veganes Kochbuch gemacht.
Oh, die kenne ich, glaube ich, sogar.
Mhm. Und da waren wir auf so einem Event und bei diesem Event habe ich auch Holger kennengelernt. Holger hat da die Drinks. Holger hat da die Drinks gemacht. Und tatsächlich war das so ein Mottoabend, Game of Thrones. Und Sophie hat ganz viele Sachen so veganisiert. Also das, woran ich noch immer denken kann, war, sie hat den weißen Baum. Also in diesem Game of Thrones, in dieser Serie, geht es halt so um diese alten Bäume. Das ist so eine Religion. Und wenn du einen Blumenkohl nimmst und den so in Scheiben schneidest, also den gesamten Blumenkohl, und da hast du eine Scheibe.
Aus dem Baum.
Ist es ein Baum?
Krass.
Und den hat sie halt so angebaut.
Das ist ja so eine gute Idee. Mhm,
genau. Und das war halt der.
Oh mein Gott, ich muss mal so ein YouTube-Video machen oder so.
Genau, das sieht wunderschön aus.
Ich das mache. Oh mein Gott, das ist so krass.
Also, das war auch super lecker. Also, geil. Vor allen Dingen auch Blumenkohl irgendwie. Für mich war das immer so eine Beilage, die ich immer so ignoriert habe. Aber wenn du den richtig machst, also du musst den halt so im Backofen, irgendwie so mit so einer. Du stellst den in so eine Schale mit Wasser. Und begießt den dann mit Öl und Balsamico-Essig und so ein bisschen Sojasauce. Und dann lässt du den halt in diesem Wasserbad quasi, das wird ja auch heiß und dann entsteht so ein Wasserdampf und dadurch wird der gar und kriegt dann so eine leichte braune Patina. Und das ist super lecker. Auf jeden Fall war ich bei diesem veganen Dinner und Holger ist Bartender und der hat bei diesem Event den White Walker gemacht. Das ist halt das ist der Antagonist in dieser Serie.
Ja, ich kenne den. Also ich habe die erste Staffel, also ich
gucke. Genau, und dieser White Walker war halt der Drink und Holger hat das so entertained und hat dann erzählt, ja, er arbeitet in der ersten veganen Bar Deutschlands, die Chaos-Theorie. Und es war so, okay, es gibt eine vegane Bar. Und dann war so, okay, das müssen wir uns angucken. Und dann waren wir quasi eigentlich 2 Tage nach dem Dinner, waren wir dann bei Holger und haben uns da mit den geilsten Cocktails, die man sich vorstellen kann, verwöhnen lassen. Daraufhin war ich da Stammgast. Es gab so einige Abende, die wirklich extrem gut waren. Und vor allen Dingen, es ist so, am Anfang ist es halt so, wo man dann denkt, okay, warum muss man da vegan dran schreiben? Und dann merkt man aber, es gibt so viel Zeug, das hast du einfach gar nicht mitbekommen. Zum Beispiel gab es so Drinks, die habe ich früher geliebt. So, das war so Gin Basil Smash. Irgendwie, das ist so ein Drink, da ist Ei drin. Also das ist so, da wird Ei irgendwie reingemacht, wo du denkst so, ich habe
groß. So, ich habe mal einen Whisky Sour gemacht mit richtigem Eiweiß. Das war das Widerlichste. Und dann alles nach Eiweiß geklebt und war so.
Ja, und es gibt halt auch ganz viele Sachen, die halt wo, so Sahne-Cocktails, so, die kommt man da trinken, wo dann halt irgendwie so eine vegane.
Oder Pina Colada oder so.
Genau, und das konnte man da alles machen. Und natürlich gab es in der Bar halt auch Snacks. Es gab die Nachos mit einem veganen Käse und so, die man dann noch so snacken konnte. Und irgendwann hat die Chaos-Theorie dann angefangen, auch so Mottoabende zu machen. Es gab dann den Dönerstag und dann gab es halt veganen Döner und dann gab es den veganen Burger mit so einem Big Steak. Und tatsächlich hat
ich
mir das.
Ich höre, alle, die zuhören, sind jetzt schon richtig, denen läuft schon sowas am Hals und alle richtig hungrig.
Ja, auf jeden Fall, die Chaos-Theorie gibt es leider nicht mehr. Es war einer der coolsten Orte hier in Berlin und es hat mir sehr geholfen, so den Einstieg. leichter zu machen.
Also das war da, wo du gerade vegan geworden bist.
Genau, quasi. Das war also der, das vegane Dinner, das war so der Anfang, wo ich halt Holger kennengelernt habe. Und durch Holger und die gesamte Chaos-Theorie und halt auch so die Leute, die man dort kennengelernt hat, ist man halt viel leichter in das ganze Thema so reingerutscht. Also man hat sich ausgetauscht mit irgendwie coolen Gerichten, mit irgendwie extrem coolen Läden in Berlin, wo man vegan essen konnte, und das war einfach super leicht, plötzlich seinen Alltag zu gestalten, weil man irgendwie nicht wusste, was man jetzt gerade macht oder was man essen will. Da hat man irgendwie Holger gefragt, ob er Lust hat, irgendwie irgendwo essen zu gehen, was zu kochen oder irgendwo essen zu gehen, und dann war man sofort versorgt.
Ja,
und
das ist halt geil.
Ja, ich glaube, das ist halt auch, glaube ich, so, was einem hilft, wenn das Umfeld einen dabei unterstützt.
Ja, aber du hast ja denn so deine vegane Community gehabt, aber was war mit dem Rest, deine anderen Freunde oder Familie, die du hattest, die nicht vegan waren oder auch so auf der Arbeit?
Ja, also
wie das war so die Reaktion, und hattest du da Schwierigkeiten
mit? Ja, denen? Das war ein bisschen schwieriger. Also erstmal ist es, glaube ich, so der schwierigste Fall, den habe ich gehabt auf einer Dienstreise nach Bayern. Tatsächlich war das so, damals in Bayern gab es so Veganismus oder vegane Restaurants, gab es halt so in der Innenstadt, so da gibt es so zwei, drei, aber so dieses Umfeld, wir waren nicht direkt in München, wir waren halt so bei München, und da gab es halt so Bierstuben, wo man halt deftiges Essen gekriegt hat. Und als ich dann da meine Wünsche geäußert habe, haben die mich auch angeguckt, als ob ich ihnen... was haben sie gesagt? Man sagt in Berlin sagt man, wie ein Schwein ins Uhrwerk gucken. Das ist das ist so eine Redewendung, dass man halt so ein bisschen verdattert irgendwie oder so verwirrt guckt. Also Schwein ins Uhrwerk oder...
Ich sag immer wie ein Auto.
Wie ein Auto?
Ah, wie ein Auto gucken.
Und dann gibt es aber noch mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen.
Ich habe keine Ahnung.
Also das ist halt so, das sind halt so Redewendungen. Auf jeden Fall haben die sich sehr gewundert, was ich da jetzt haben möchte.
Und was hast du denn gesagt? Ich hätte gerne vegane Schnitzel, bitte, danke.
Nein, also ich habe versucht, die Dinge, die sie dort hatten, zu veganisieren. Also erstmal habe ich gesagt so, hier, ihr habt ja Bratkartoffeln. Ich hätte gern vegane Bratkartoffeln. Und dann meinte sie, na, da ist Speck drin. Und ich so, ja, ich hätte gerne Bratkartoffeln. Die machen sie doch frisch, oder? Ja, die machen wir frisch. Ja, ich hätte gerne Bratkartoffeln ohne Speck. Ja, dann schmecken die nicht.
Alter.
Ja, ich so, ja, das ist ja dann mein Problem. Ich hätte gerne Bratkartoffeln ohne Speck. Und wie braten sie die denn an? Ja, mit Butter. Ich so, ja, dann hätte ich gerne Bratkartoffeln in Öl angebraten, ohne Speck.
Ja, dann schmecken die nicht.
Ja, aber dann schmecken die nicht. Und tatsächlich war das dann erst... haben sich meine Arbeitskollegen, mit denen ich da ja essen war, da so ein bisschen darüber lustig gemacht und waren so auf der Seite von der Kellnerin und haben gesagt, ja, dann hat die bestimmt recht, dann schmecken die bestimmt nicht. Als dann aber quasi ich habe das dann bestellt und mein Essen kam nicht. Also alle anderen hatten schon ihr Essen.
Das war wie böse.
Und mein Essen kam nicht. Und dann, ich bin mir sicher, dass ich das Essen bestellt habe und gesagt habe, auch wenn es nicht schmeckt, bitte machen Sie mir das.
Hast du nur noch Bratkartoffeln bestellt?
Ich hatte mir dann eine große Portion Bratkartoffeln mit, also quasi so ohne
Eis. Healthy.
Genau. Ja, ich musste irgendwas essen. Also ja, Pommes. Ich hatte auch überlegt, ob sie Pommes, und sie hatten keine Pommes. Also es gab keine
das
Pommes.
Das ist natürlich scheiße.
Und und sie hatten so ein Ofengemüse. Wie heißt das irgendwie? Gekochtes Gemüse, so ein Gemüsebeilage-Ding. Und dann habe ich das bestellt und die Bratkartoffeln, damit ich auch noch ein bisschen was Gesundes habe. Und dann kam irgendwann das ganze Essen von den Leuten und mein Essen kam nicht. Und dann lief irgendwann die Kellnerin an mir vorbei und ich habe dann gefragt, so, entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht meine Bratkartoffeln vergessen? Und dann guckt sie mich an und sagt, nee, aber die schmecken doch nicht, die haben die doch nicht bestellt.
Alter.
So, und da war es so, und da hat dann selbst mein Arbeitskollege gesagt, nee, der hat die bestellt. Bringen Sie ihm doch bitte das Zeug. Er möchte doch auch was essen. Und da war tatsächlich, hat sich so diese Meinung umgedreht. Da waren sie dann auf meiner Seite und haben sich dann auch aufgeregt. Aber in dem Laden waren wir auch nie wieder. Also das ja. Und tatsächlich ist es so, Ich hatte jetzt vor kurzem wieder eine Dienstreise nach Bayern. Das hat sich geändert. Also jetzt war es überhaupt gar kein Problem.
Sind die Kollegen auch vegan?
Ja, leider nicht. Also das nicht. Aber also gut, ich hatte das Glück. Also vielleicht war es auch nur Zufall, weil ich jetzt gerade in der Spargelzeit in Bayern war. Und ich habe einfach quasi mir eine große Portion Spargel bestellt, ohne die Sauce Hollandaise und dann mit Salzkartoffeln. Und tatsächlich habe ich das dann bekommen, ohne Probleme. Und das war super lecker. Also ich finde halt Spargel, schmeckt auch pur super. Und halt diese Salzkartoffeln, die haben da auch irgendwie, keine Ahnung, die haben so große, die sind immer gut, das sind so richtig große Kartoffeln. Und das war dann eine gute Alternative und man konnte da viel so sich mittlerweile auswählen. Also das hat sich tatsächlich auch verändert.
Good to know, dass Fortschritte passieren.
Genau. Ich glaube, das ist halt auch so, man muss den Leuten da irgendwie, also leider Gottes Zeit geben, glaube ich. Und auch jetzt ist es auch so.
Ein tolles Thema mit dem Zeit geben.
Ja, also auch meine Kollegen sind jetzt der Sache viel offener eingestellt. Also zum Beispiel mein Chef, der hat jetzt so auch vegane Tage, wo er so im Monat dann ein-, zweimal vegan für seine Familie kocht, weil der ist tatsächlich auch ein leidenschaftlicher Koch, wenn er die Zeit hat. Und von ihm stammt ein Rezept mit einem dunklen Bier, was man zum Marinieren benutzt.
Krass.
Also das ist so ein
Bierteig dann?
Nee, das ist so eine Soße, die du aus einem dunklen Bier machst. Und
interesting.
Ja, das ist auch sehr gut. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist halt so ein Mindset, was jetzt so, ich sag mal, auch durch meine quasi Erzählungen und so in den Leuten gereift ist. Also das ist so eine Sache, dass ich halt immer auch mal wieder dann die Diskussion mit denen suche, auch wenn ich weiß, dass es also gefühlt in dem Moment nirgendwo hinführt, wenn ich da wieder denen erkläre, warum für mich vegane Ernährung und veganes Sein irgendwie wichtig ist. Irgendwo, ich sag mal, der stetige Tropfen höhlt den Stein. Ich glaube, das irgendwann sickert das halt durch.
Irgendwann sind sie eh vegan, aber irgendwann ist jeder vegan.
Ja.
Just saying. Aber wo du das gerade auch ansprichst, dass die auf der Seite der Kellnerin waren, es ist ja wirklich krass, finde ich, wie wenig Männer im Vergleich zu Frauen vegan sind, habe ich so den Eindruck. Also sieht man ja allein an meinen Interviewpartnern. Ich habe jetzt, glaube ich, bestimmt so 20 Interviews hier schon auf meinem Podcast veröffentlicht und zwei davon sind mit Männern. Was glaubst du, woran liegt das, dass irgendwie viel mehr oder dass es anscheinend mehr Frauen gibt, die Veganerinnen sind als Männer?
Ja, also ich glaube, einerseits ist die, auch das, was du da jetzt wahrnimmst, ist ja tatsächlich auch statistisch belegt. Also du kannst gucken, es gibt irgendwie, es war mal irgendwie 81% Frauenanteil bei den Veganern und
krass,
nur 19% Männer. Wobei, es gibt ja auch noch andere.
Divers.
Also tatsächlich ist es so.
Ich muss, glaube ich, auch mehr anfangen zu gendern in meinen Podcast-Folgen, ist mir aufgefallen.
Ja. Ich finde es wichtig. Also es ist halt so ein. Es ist
mega wichtig.
Es ist ein Prozess, den man so in seinem Kopf, wenn man die Sprache formt, auch Gedanken. Das heißt also, wenn du die Sprache zu benutzen.
Oh, da habe ich neulich erst einen richtig geilen Post gesehen, dass wir auch Tiere in unserer Sprache voll runtermachen.
Nutztiere.
Was und so, du vorhin auch meintest, wie ein Schwein gucken, wie ging das?
Ja, ein Schwein ins Uhrwerk.
Ja, so, man missbraucht die Tiere schon in der Sprache.
Ja.
Das ist so krass.
Ja.
Aber ja.
Auf jeden Fall, also ich glaube, das ist dieses Bild der Gesellschaft, was man so als Junge schon irgendwie eingeimpft bekommt, irgendwie, dass man irgendwie als Junge nicht weinen darf, dass man irgendwie der Starke sein muss, dass man.
Das ist traurig.
Ja, und ich glaube, ein Teil davon ist auch, sich als Mann muss man ein Steak mögen und du musst irgendwie, da musst du auf jeden Fall jetzt irgendwie der Starke sein. Und ich glaube, ich habe da mal einen Bericht zugelesen, dass es diese toxische Männlichkeit ist halt so ein Schlagwort dafür. Und ich glaube tatsächlich, dass das, also eine lange Zeit auch bei mir im Kopf war, dass ich irgendwie nicht irgendwie, ich darf keine Gefühle zeigen, wenn ich mir einen Film angucke, oder ich muss irgendwie, wenn mir irgendwas wehtut, dann muss ich das wegtun. Und ich muss auf jeden Fall auch ein Schnitzel irgendwie innerhalb von 10 Minuten inhaliert haben. Nein, ich glaube, das sind halt so Wertevorstellungen, die man durch die Familie bekommt oder durch die Gesellschaft oder sich auch durch den Freundeskreis so ergeben. Also weil, wenn ich jetzt so sehe, irgendwie wie meine damaligen Freunde das dann so quasi gehandhabt haben, so mit irgendwie du darfst auf keinen Fall irgendwie Schwäche zeigen, du musst irgendwie der Starke sein und du musst auch dir im Steakhouse das Steak blutig bestellen, sonst bist du kein echter Mann. Und ich glaube, diese Aussagen sind halt so, die sickern halt in uns hinein und die sind da ganz tief drin. Und ich glaube, man muss da den Mut und die Energie und diese Notwendigkeit sehen, sich an diese Stellen ranzuwagen und da Sachen irgendwie zu ändern. Und das kostet unglaublich viel Kraft und unglaublich viel Energie. Und ich glaube, dass viele Menschen oder gerade viele Männer irgendwie da so reingezogen werden. Und aber ich meine, das Gleiche, es gibt genau die gleichen Dinge auch für Frauen. Das ja, ist ja, klar. Also es ist ja das Gleiche, ob es jetzt irgendwie ein Schönheitsideal ist, was man dann im Katalog sieht. Da, auf der einen Seite siehst du irgendwie in einem Katalog, wie du auszusehen hast, damit du irgendwie den Bikini oder den Badeanzug tragen kannst. Ja. Und auf der anderen Seite siehst du irgendwie den Holzkohlegrill, wo halt ein fettes Steak drauf liegt und der starke, muskulöse Mann mit so einer Zange daneben steht. Also ich glaube, es gibt diese Muster, die da bedient werden, gibt es für jeden.
Für alles, auf jeden Fall.
Und ich glaube, immer dann, wenn du in der Gesellschaft diese Muster bedienst und diesen Mustern gefällig bist, wirst du belohnt. Dann wirst du irgendwie, ob das jetzt irgendwie der Klaps auf dem Po ist von dem Kollegen, wenn du irgendwie ein dickes Steak auf den Tisch gelegt hast oder gegrillt hast und so, hey, gut gemacht und irgendwie.
Auf den Po, ja.
Ja, wir hauen uns mal auf den Po.
Okay.
Das ist so ein Ding aus dem Fußball, glaube ich.
Ah, ja, ja.
Auf jeden Fall glaube ich, dass es so die Gesellschaft belohnt, dieses, wenn du die Muster erfüllst und da ist, das ist halt das zu durchschauen und das zu sehen und zu sagen, nee, Moment, stopp, ich fühle ja diese Momente, zum Beispiel gibt es so ein paar Filme, wo ich jetzt, wenn ich die mir jetzt angucke, wo ich einfach weine. Weil
zum Beispiel?
Zum Beispiel ist es die Forrest Gump. Du musst den Film, also wir hatten darüber auch schon mal geredet, dass man muss in diesen Film eintauchen. Du musst in diesen Film in den, also quasi von Anfang bis Ende konzentriert schauen und dann, da entsteht etwas.
Das ist schon schwer.
da entsteht etwas, dass du so in diese Figur eintauchst und dann gibt es so ein ganz zum Schluss, gibt es so eine Szene.
Ah, ich glaube, aber ich habe bei der Szene sogar auch geweint.
Ja, wo er quasi.
Spoilern.
Okay, nicht spoilern, aber so ganz am Ende gibt es so eine Szene mit Forrest Gump. Wenn ich die sehe, dann laufen die Tränen. Und dann das zweite ist Herr der Ringe. Das ist die Schlussszene, wo...
ich kenn's nicht, keine Ahnung.
Ja, die Schlussszene, wo alle vor dem König von Gondor stehen und dann muss ich, beginnen die Hobbits sich zu verneigen und dann wird kurz innegehalten und der König sagt, nein, nein, keiner. Ihr müsst euch vor keinem verneigen. Wir müssen uns vor euch verneigen. Und dann gehen quasi alle auf die Knie.
Oh mein Gott, das ist okay.
Und dann gehen alle auf die Knie und die Hobbits stehen da. Und es ist so, und alle knien sich nieder. Und das ist so eine Szene, das ist wirklich krass. Und dann gibt es halt noch so einen Film, da, das ist halt so ein ganz schwieriger Film, das ist so ein Animationsfilm. Mary and Max heißt der. Mhm. Da gibt es halt so eine Szene. Irgendwie, also der ganze Film ist ein Animationsfilm, wo so, kennst du Wallace und Gromit? Das sind so Knetfiguren.
Ja, das finde ich ganz grausam.
Ja, und Mary and Max ist auch so vom Stil her. Und tatsächlich ist es so, das ist ein atypisch, Autist, ein autistischer Mann, der eine Brieffreundin hat und quasi die beginnen eine Beziehung, also keine Liebesbeziehung, aber diese Geschichte ist so traurig und so herzzerreißend, dass ich im Kino also da war noch die toxische Männlichkeit, da durfte ich nicht weinen. Und ich weiß noch genau,
wie ich das zurückgehalten,
wie ich gekämpft Scheiße. Habe, diesen Film mir anzugucken, ohne irgendwie Emotionen zu zeigen. Und es war so stark, ich musste tatsächlich am Ende, musste ganz schnell auf die Toilette. Und dann bin ich halt nach dem Kino irgendwie direkt ins Klo und hab dann auf dem Klo geweint. Ich hatte diese Emotion in diesem Film, die du da so bekommst, das war so krass. Und du hast, also, und ich weiß nicht warum, aber ich konnte oder ich wollte nicht weinen oder das irgendwie zeigen. Und ich glaube, das ist halt Teil dieser Geschichte, dass du als Mann diese Emotionen nicht zeigen darfst. Oder beziehungsweise war das mein Mindset? Also das ist ja.
Ja, aber das ist ja von der Gesellschaft so. Also auch gerade wenn man jünger ist, so mit, keine Ahnung, 15, 16, wo alle sowieso kompletten Schaden haben.
Ja.
Und wenn du dann weinst als Junge, so, das ist ja.
Ja. Und tatsächlich war das für mich so eine Zeit, wo ich auch so, also ganz viel so in mir irgendwie verstecken musste vor der Gesellschaft, weil ich das nicht rauslassen wollte. Und tatsächlich ist der Veganismus hat mich an der Stelle auch bestärkt. Also zu zeigen, dass ich aus Gründen, die ich in mir gefunden habe, dazu stehe und das zu vertreten und auch vor anderen irgendwie mich quasi so irgendwie darzustellen, hat mir dann auch gezeigt, dass ich auch Emotionen zeigen kann, weil das ist Teil unseres Wesens ist. Und ich glaube, durch den Veganismus habe ich auch quasi gelernt, dass nicht alles, was die Gesellschaft dir irgendwie erzählt, stimmt, weil das ist so.
Auf gar keinen Fall.
Ja, und aber ich glaube, da braucht man so einen initialen Anschub zu sagen, Moment, wenn das jetzt nicht stimmt oder wenn hier an der Stelle irgendwie so viel dir verheimlicht wird, dann gibt es auch an anderen Stellen noch Sachen, wo du irgendwie merkst, vielleicht sollte ich da nochmal genauer hingucken. Und je mehr man sich dann mit dem Thema beschäftigt, umso mehr lernt man dann auch wieder über sich selbst. Und tatsächlich hat das am Ende so einen Impact gehabt, dass ich mich schon sehr bewusst für Dinge entschieden habe und auch sehr bewusst verändert habe. Und ich würde sagen, ich bin ein glücklicher Mensch.
Schön.
Ja, und sonst tatsächlich war es, also einerseits war es halt in der Arbeit mit den Kollegen, da bin ich halt auch schon immer essen gegangen. Ich habe wieder mal das Glück, hier in Berlin gibt es halt unglaublich viel Auswahl an veganen Sachen.
Das ist so krass, mir fällt es immer mehr auf.
Ja, und das ist so krass. Wenn man dann mittags irgendwie mit den Kollegen essen gegangen ist, tatsächlich ist das. Ich habe immer was gefunden. Ob das jetzt beim Thai irgendwie eine vegane Option ist, wo du dann einfach irgendwie das, da kannst du dann überlegen, ob du dann irgendwie Tofu, Hühnchen oder Schweinefleisch da rein haben willst. Dann habe ich halt immer Tofu genommen. Und so, das war halt super entspannt. Und tatsächlich ist es dann so, dass dann die Kollegen viel entspannter wurden, nachdem sie auch gemerkt haben, dass es auch gar nicht so ein Aufwand ist. Also früher, am Anfang war es immer so, mit Niklas essen gehen, das ist immer so schwierig, der erzählt immer allen, dass er vegan ist.
Ja, das habe ich aber auch die Einstellung gehabt, bevor ich vegan wurde und meine Freundin vegan war. Ich war immer so, boah, Alter, jetzt müssen wir wieder drauf achten und da können wir nicht hingehen und da können wir nicht hingehen, Alter.
Ja, und dann war es halt so, dass ich dann am Ende irgendwie gemerkt habe, okay, also die Kollegen gemerkt haben, na, so schlimm ist das gar nicht. Und tatsächlich habe ich dann auch immer erklärt, warum ist dieses Gefühl da? Warum gibt es diesen Witz mit, woran erkennt man einen Veganer auf einer Party?
Er wird es dir erzählen.
Ja, genau. Und das ist aber nur so, wenn du jetzt nicht essen gehst, wenn du einfach nur im Park sitzt und ein Bier trinkst und dich unterhältst, dann erzähle ich niemandem, dass ich vegan lebe. Aber wenn ich mit jemandem essen gehe und dann der Kellner kommt und sagt, was wollen sie denn haben? Und ich sage, ist das hier vegan? Weil es steht nicht dran. Dann rede ich natürlich über Veganismus.
Natürlich.
Und dann muss ich es auch sagen, weil es mir wichtig ist. Und deswegen kommt es für die anderen, für die anderen kommt es immer so an, ja, der muss immer über seinen Veganismus reden. Muss ich, wenn es um Essen geht.
Ja, und vor allem ist es ja auch ein Teil von einem. Also bei mir ist es so komplett mein Leben quasi. Und wenn ich irgendwie was angeboten kriege, was nicht vegan ist und ich sage dann nein, danke, will ich auch erklären, warum ich es nicht essen will.
Ja, genau.
Weil die andere Person denkt sich, ja, vielleicht so, was ist mit ihr? Und dann sage ich halt so, Ich bin vegan, auch dass sie mir dann nicht noch was Unveganes anbietet, ja. Sinnfrei.
Ja, wobei da kommt es dann immer, ja, dann haben sie, da haben wir noch was mit Ei. Ist so, hä, nein, stopp, vegan. Also, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt auch besser geworden, ja. Und zum Beispiel, das ist jetzt auch so, also was wir gerade mal hatten mit irgendwie, vegan ist nicht nur Essen, sondern vegan ist ja eine Lebenseinstellung. Also es gibt halt immer mehr so Sachen, wo du dann auch wieder das Thema Veganismus reinziehst. Zum Beispiel habe ich mir jetzt Schuhe gekauft und Schuhe ohne Leder zu finden, die irgendwie jetzt auch noch Sneaker irgendwie ein bisschen cool aussehen. Und,
aber Sneaker sind doch selten mit Leder.
Naja, da waren so so Aufnäher drauf und die waren dann aus Wildleder und so. Da habe ich auch gesagt, so, nee, das ist doch Leder, oder? Habt ihr nicht noch irgendwie ohne was? Naja, aber es geht dann irgendwie immer noch weiter und man muss es halt erwähnen, weil es tatsächlich irgendwie ein Teil von mir ist. Und ja. Leute fühlen sich dann da, ich glaube, gestört davon, weil es denen wieder irgendwie vorgehalten wird oder so.
Wahrscheinlich. Und vor allem beim Fleischesser sagt ja auch bei jeder Gelegenheit, dass er Fleisch isst. Ja, genau. Nicht jetzt so, oh, ich esse Fleisch, aber man sieht es ja in jeder Gelegenheit.
Ja, ja, und also ich glaube, worauf ich noch hinaus wollte, war ja die Kollegen. Also mit den Kollegen war es, glaube ich, am einfachsten. Weil da tatsächlich war es so, die haben irgendwann gemerkt, das ist kein Thema und man kann auch mit Niklas noch essen gehen. Ich glaube, viel schwieriger war es in der Familie. Also meine Mutter, bei der war es so, dass sie halt diese ganze Geschichte mit der Milchallergie, hat sie ja, sagen wir mal, live mitbekommen. Und dass sie dann halt auch schon lernen musste, dass ich halt auf Milchprodukte verzichte. Deswegen war das quasi weniger schwierig. Aber ich musste dann mit meiner Mutter zum Beispiel so Diskussionen führen mit, ja Kind, bekommst du denn noch alle Nährstoffe? Was mit deinen Proteinen?
Ja. Das ist ich auch. Und das Witzige ist, davor habe ich mich halt wie so eine Mülltonne ernährt. Ich habe einfach jeden Mittag habe ich Brot mit einem Käse gegessen. Hat niemanden gejuckt. Und dann so vegan, aber dann hast du hier Nährstoffmangel.
Genau.
Ich so, seit wann juckt es dich?
Ja. Also mit meiner Mutter war es eher die Diskussion, dass es quasi so, dass sie sich Sorgen gemacht hat. Also, ja. Also ich glaube nicht, dass sie da irgendwie was gegen hatte, sondern es ging nur, es ist meistens bei Eltern, ne? Sorge. Dann, was mir extrem leid getan hat, war, ich kümmere mich hier um so eine Großmutter von einer Freundin, die IT-affin ist. Also die hat noch einen Computer und die kümmert sich so um, also die macht ganz viel so mit Schnittmuster, also die näht und strickt und häkelt. Und wenn ihr Computer nicht geht, dann hat meine gute Freundin von mir diesen Kontakt hergestellt und ich war dann bei ihr und habe den Computer repariert. Und immer wenn ich dann da war, hat sie für mich gekocht. Und natürlich halt nicht vegan. Und als ich dann vegan wurde, habe ich ihr dann erklärt, also ich komme jetzt und repariere deinen Computer, aber wenn du für mich kochen möchtest, vegan. Und dann meinte sie, ja, ist kein Problem. Und,
ach so, ja.
Und dann habe ich schon gedacht, so, oh, das klingt
nicht gut.
Klingt zu einfach. Und dann gab es halt Fisch. Und das ist dann, und ich so, nee, sorry, das kann ich jetzt leider nicht essen. Und bei ihr war die schwierigste Diskussion war, diese ältere Dame hat halt den Krieg miterlebt. Und tatsächlich ist es so, in deren Köpfen ist Essen und Nahrung und Dings hat eine ganz andere Wertigkeit. Also ich glaube auch, dass diese Menschen, die so Verzicht und in so einer Zeit aufgewachsen sind, wo es eben nicht für jeden Essen gab, dass da quasi die Wertschätzung für ein Lebewesen viel höher ist. Also ich glaube, zum Beispiel, was sie macht, sie schmeißt nichts weg. Also so, sie ist der sparsamste Mensch, den ich kenne. Und alles, wirklich alles wird aufbewahrt. Also ein kleines Beispiel ist zum Beispiel, sie benutzt Wasser, wo keine Seife drin ist, benutzt sie zum Blumengießen. Das bedeutet, wenn du dir die Hände wäschst und quasi, sie hat immer so eine kleine Schale im Waschbecken stehen, wenn du dir die Hände wäschst, bevor du die Seife benutzt, dann lässt du das Wasser in die Schale laufen, dann machst du das Wasser aus, nimmst dann die Seife, seifst deine Hände ein, dann spülst du das ab. Und wenn du das dann abgespült hast, ab einem gewissen Punkt, wenn du die Seife abgespült hast, nimmst du das Wasser wieder und füllst es wieder in diese Schale.
Das ist halt so next level.
Genau, und dann nimmt sie das Wasser und gießt damit ihre Blumen. So, aber der Punkt ist, dass sie halt auch an der anderen Ecke, also sie ist super sparsam und hat halt eine Wertigkeit für Fleisch. Also bei ihr gab es halt immer wenig, aber wirklich richtig gute Sachen. Und sie lässt halt nichts wegkommen. Und solchen Menschen zu sagen, ja, das esse ich jetzt aber nicht, ist ist eine andere Diskussion. Da führt man eine Diskussion über Menschen oder mit Menschen, die Verzicht und Nöte hatten. Und diese Sache ist, da kann man ganz schwer gegen argumentieren, weil das weiß ich ja auch nicht. Wenn ich jetzt mal irgendwann vor der Entscheidung stehe, irgendwie, es gibt jetzt nichts mehr, es ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, wir nennen es mal
Apokalypse.
Ja, oder wir können es ja auch Pandemie nennen. Also vielleicht ist es also jetzt,
wie jetzt
so wie jetzt. Aber wir nehmen mal eine Pandemie, die 10-mal so schlimm ist, wo es halt wirklich richtig hoch hergeht. Und am Ende ist halt eben quasi nichts mehr alles da. Wo man dann sagt, wann ist der Punkt, wo ich sage, okay, muss ich jetzt wieder oder werde ich jetzt wieder Fleisch essen? Und der Punkt ist für mich ganz, ganz weit entfernt, weil ich habe so viele Alternativen, die haltbar sind, die ich essen kann, wo ich sage, das habe ich tatsächlich auch irgendwie, ich sag mal, hier im Vorrat, und da muss schon einiges passieren. Aber so,
ich würde eher Dreck essen als ein Tier.
Ja, aber jetzt, der Punkt ist zum Beispiel, nehmen wir mal an, du bist auf einer einsamen Insel gestrandet.
Ich liebe die Frage, weil es ist so realistisch.
Super realistisch. Aber genau, und das mit solchen Sachen, und das ist aber genau die Diskussion, die du mit diesen alten Leuten führst. Wenn du sagst, hey, wir hatten damals nur dieses eine Schwein. Und
ja,
so,
ich sehe das auch voll ein, dass die dann ein anderes Mindset haben. Aber das ist ja ähnlich wie dieser Punkt, ja, die Menschen haben schon immer Fleisch gegessen.
Ja,
und stimmt. Ich weiß, dass es Traditionen und so sind. Und
aber da war es nicht Tradition, da war es Entbehrung.
Also ja, nein, ich meine, gut, dann nicht Tradition, aber dass es so in deren Köpfen so krass verankert ist. Bei manchen ist es Tradition, bei anderen halt sowas, dass sie sowas miterlebt haben. Aber das ist halt einfach auch irgendwie, dass du dich nicht anpassen kannst. Und Anpassungsfähigkeit ist ja Evolution.
Ja.
Und es ist halt so schwierig, wenn man immer noch in diesem Mindset stecken bleibt, was man vor so und so vielen Jahren hatte. Dann kann man auch sagen, boah, aber Internet, nee, das hatten wir damals nicht, ja, und ich kenne das gar nicht, und dann will ich das auch nicht benutzen. Und diese Sturheit finde ich so schwierig, weil dann kannst du in der heutigen Welt halt irgendwie auch nicht mehr so richtig leben, wenn du dich nicht anpassen kannst.
Genau, aber ich glaube, das ist halt die Frage, funktioniert die Anpassung auch in die andere Richtung genauso? Also wenn sich die Menschheit, die Gesellschaft wieder zurückentwickelt zu durch Kriege oder durch Pandemien oder durch eine Zombie-Apokalypse und man am Ende wieder quasi, ich sag mal, wieder an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, es gibt hier gerade nur diese eine Sache, da kann ich es dir wirklich nicht sagen. Also jetzt, wenn du mich jetzt hier fragst, würde ich sagen, ich werde nie wieder Fleisch essen. Ich werde nie wieder irgendwie tierische Produkte konsumieren, weil ich da was irgendwie in mir drin irgendwie gelernt, gefühlt, gesehen habe, dass ich das nicht kann und nicht möchte. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass ich das nicht möchte. Aber diese Entscheidung quasi, was passiert, wenn es halt wieder, quasi wenn wir uns wieder zurückentwickelt haben, das kann ich dir nicht sagen. Also es ist halt eine Sache.
Sagen, kann man sich auch nicht vorstellen.
Nee, das kann man sich auch nicht vorstellen.
Das Ding ist halt, unsere Vorfahren, die haben ja Tiere nicht so gehalten wie wir jetzt. Die haben sie ja getötet und sie dann gegessen und nicht ausgebeutet, gequält, und wie es halt heutzutage ist. Und wenn es sich wieder zurückentwickeln würde, denke ich, würde es sich auch eher in die Richtung entwickeln, dass es halt wieder...
Genau.
Man das Tier tötet einfach.
Genau, aber das ist also, wir reden hier immer noch, selbst ein glückliches Tier möchte nicht sterben. Also
natürlich,
das ist tatsächlich ist es eine Sache, die ich auch immer wieder quasi sage, wo ich sage,
ist ja das mit dem Bio auch, ne?
Genau.
Auch egal wie das Tier gehalten wird, das wollte ja nicht sterben.
Das will nicht sterben. Und tatsächlich ist es so, ich glaube, was meine Argumentation an der Stelle ist, wenn du bereit bist, irgendwie dich in dieses Thema zu begeben, dann sage ich zu jemandem, okay, pass auf, wenn du gerne Fleisch essen willst und du glaubst, dass du das kannst, hier ist ein Messer, da ist das Tier.
Exactly.
Los, mach doch mal. Und da wird
und
man nämlich,
nee, kann ich nicht.
Und da wird man so nämlich sehen, erstmal, also ein Rind ist riesengroß. Also so eine Kuh, glaub mir das, wenn du davor stehst.
Da willst du die nicht hin,
weil die wehrt sich auch. Wenn sie merkt, es passiert hier irgendwas, dann geht's los. Und ich glaube, den Leuten ist nicht bewusst, wie sehr das alles automatisiert wurde und wie sehr diese Maschinerie, die diese Tiere tötet, in welcher Menge, in welcher Geschwindigkeit, das ist einfach grausam und gruselig. Und ich glaube, wenn viele Leute mal davon teil werden, also so das zu sehen und quasi was da passiert und das auch selber machen müssten, dann würden sich auch, glaube ich, noch ein paar Leute zum Veganismus...
Die meisten können ja sich nicht mal Videos angucken von der Wahrheit, wie sie halt ist.
Und ich glaube, also es gibt da auch so eine so eine Comedy, so ein Comedy-Sketch irgendwie, wo dann irgendwie die Mutter irgendwie vegetarisch oder vegan irgendwas auf den Tisch hat und dann kommt, sagt das Kind, ja, ich möchte jetzt aber mal Fleisch essen. Und dann sagt die Mutter, ja, okay, alles klar. Nimmt das Kind bei der Hand und gibt dem Messer und schiebt es so auf so eine Wiese, wo dann so ein Schwein irgendwie gerade
grast.
Und also, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das klingt jetzt lustig. Also tatsächlich, als ich das gesehen habe, ich habe gelacht, aber in Wirklichkeit, das ist die Wahrheit.
Eigentlich müsste man das auch machen,
ja,
mit Kindern.
Wenn du willst, also das ist halt wirklich schwierig, ein schwieriges Thema. Ne? Wann erklärt man einem Kind irgendwie, wie das Essen entsteht und wann versteht es und wann...
Eigentlich ist es eine Pflicht von dir, das zu offenbaren, aber du willst es ja meistens nicht selber angucken. Ganz kurz dazu habe ich mal so eine geile Quote gelesen, irgendwie so, warum gehst du mit deinen Kindern wohl Äpfel pflücken, anstatt auf den Schlachthof, so? Mhm. Weil niemand Bock hat und erst recht keine Kinder, sich das so anzugucken.
Ja. Das ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Wenn du da halt in dieses Wespennest, wirklich, da, das ist halt wirklich, also, was kannst du einem Kind zumuten? Die Wahrheit? Also, ich, wie wir am Anfang schon sagten, dass heute Freitag ist Wahrheit ist schon wichtig im Leben. Und ich glaube halt auch, dass die Wahrheit irgendwie, dass man auch Kindern irgendwie die Wahrheit immer sagen sollte und dass man halt dann irgendwie auch einen kindlichen Weg finden muss. Also es gab mal zum Beispiel eine Folge von der Sendung mit der Maus, wo gezeigt wurde, was aus einer Kuh gemacht wird. Und ich glaube, die Folge ist, glaube ich, nicht mehr, also die wurde, glaube ich, mal einmal ausgestrahlt, weil sie eben sehr
brutal war.
Und ja. Aber also das hat mir auch so die Augen geöffnet, wie ich sage, so, okay, alles klar. Es ist die Wahrheit, aber es ist halt eine bittere Wahrheit.
Ja, aber die Augen dazu, davor zu verschließen, bringt halt leider nichts.
Ja, genau. Und dann, also wir waren jetzt bei meiner Mutter hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Bei meiner Mutter hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Bei meinen Arbeitskollegen hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, die schwierigste Situation hatte ich mit nicht-veganen Freunden. Also einerseits habe ich halt den Freundeskreis, also den veganen Freundeskreis ja dann quasi gefunden wir haben uns gegenseitig gefunden und ich glaube, die schwerste Situation war meinen nicht-veganen Freunden quasi zu vermitteln, was passiert hier gerade. Und ich glaube, da hat diese toxische Männlichkeit, glaube ich, am meisten irgendwie so ihren Nährboden gefunden, so mit irgendwie so, was, du brauchst doch Fleisch, du kannst halt nicht aufhören, wie willst du denn überleben? Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich habe damals wirklich viel Fleisch gegessen. Also es ist wirklich, also für mich bestand eine Mahlzeit aus Fleisch, Fleisch und Fleisch. Also es ist wirklich schlimm. Also wenn ich da so zurückdenke und wie wir da so Fleischorgien gefeiert haben mit teuren Steak. Und
einfach so eine Normalität. Also, wenn ich zurückdenke, ich habe bestimmt auch dreimal am Tag Fleisch gegessen.
Ja.
Ohne drüber nachzudenken. Ja, eben. Also vielleicht nicht dreimal am Tag, aber auf jeden Fall jeden Tag. Ja. Mindestens jeden Tag.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist halt so krass ungesund.
Ja. Und ich glaube halt einfach, dass dieser Punkt bei meinen engen Freunden war es halt wirklich schwierig, weil sie, ich glaube, sie hatten ähnliche Sorge wie meine Mutter. Also so diese, wie willst du das schaffen? Du kriegst das doch nicht hin.
Mhm.
Aber bei denen habe ich es nicht geschafft, wie meiner Mutter diese Argumente zu entkräften. Also meine Mutter hat mir irgendwie zugehört und da hatte ich das Gefühl, irgendwie ich komme mit meinen Punkten und ich habe denen ja auch vermittelt und gezeigt, dass ich mich damit beschäftigt habe, was sind Nährstoffe, wo kriege ich mein B12 her, irgendwie das sind halt so Sachen, die konnte ich meiner Mutter vermitteln und so glaubhaft vermitteln, dass sie irgendwann das akzeptieren konnte und nicht mehr dagegen geredet hat. Also so, das war der Punkt, dass ich dann, also ich glaube nicht, also mittlerweile, es sind jetzt 5 Jahre, sie hat es mittlerweile akzeptiert und tatsächlich ist meine Mutter mittlerweile auch auf den veganen Zug aufgesprungen. Ist gesundheitsbedingt, sie hat Diabetes und tatsächlich ist, hat sie jetzt, also ich glaube, sie ist noch nicht hundertprozentig irgendwie vegan, weil sie immer noch, wenn sie irgendwie bei Freunden ist dann und da was angeboten bekommt, dann isst sie das. Aber so ernährt sie sich fast vegan. Und ich fand das halt so, so gut, dass das halt bei der geklappt hat. Und bei meinen Freunden hat das eben nicht so geklappt. Also die, ich glaube, die haben das auch ganz lange so als Modeerscheinung abgetan. Weil, also ich glaube, ich war noch kurz vor der veganen Welle. Also dieses, also ich weiß nicht, so die vegane Welle war so, ich glaube, vor 3 Jahren oder so, wo die Zahlen so richtig hoch gingen. Irgendwie. Ich war kurz davor, vielleicht war es noch 4 Jahre. Also als ich angefangen habe, da war das, ich sag mal, da war das noch nicht so Mainstream. Oder da, ich meine, ist ja heute immer noch nicht Mainstream, aber da war das nicht so eine Lifestyle-Entscheidung, so, sondern da habe ich das noch bewusst gemacht. Dann kam diese Lifestyle-Healthy-Veganer, wo es tatsächlich nicht so um das Tierleid geht, sondern quasi um gesunde Ernährung und diese Leute, die sich aufgrund von
E-Ball.
Ja, genau. Und irgendwie, genau, und diese Leute kamen dann auch und ich wurde in diese Kategorie einsortiert von meinen Freunden.
Ach so, okay.
Und ich glaube, so...
Mit deinen veganen Ersatzprodukten.
Genau, und ich wurde quasi auch... Also ich glaube, tatsächlich war es auch so, dass sie nicht glauben konnten, dass ich das durchziehe. Also so, die haben dann so mich so ein bisschen belächelt und es war so, ja, na klar, du bist jetzt vegan. Natürlich, alles klar. Guck mal hier, ich habe in deinem Kühlschrank was Fleischiges gefunden. Ich so, ja, drehst mal um. Was ist das? Das ist aus Seitan. Das ist kein Fleisch. Sieht nur so aus. Naja, dann.
Kann man immer einen reindrücken.
Ja, genau. Das ist tatsächlich so. Die haben auch gesucht. Also, die haben wirklich gesucht, dass ich was falsch mache. Ja. Und das hat mir, glaube ich, auch am meisten irgendwie so Schwierigkeiten bereitet, weil es hat sich auch sowas. Es ist sowas entstanden, dass die Geschichten, die mit Veganismus zu tun haben, dann auch ein Problem wurden. Also in dem nicht veganen Freundeskreis, wenn ich dann irgendwie was erzählt habe und irgendwie dann erzählt habe, oh, ich habe wieder irgendwie, war in so einem veganen Laden und ich habe das ja erzählt, weil ich denen diesen coolen Moment mit denen teilen wollte, quasi waren so, ja, jetzt erzählst du schon wieder von deinem Veganismus. Und da muss ich sagen, die Konsequenz war, ich habe denen das nicht mehr erzählt. Also quasi, was war dann die Konsequenz? Dadurch, dass sie sich aufgeregt haben, wenn ich über Veganismus oder über vegan-related Themen irgendwie mit gesprochen habe, haben die sich immer beschwert, dass sich ja immer alle Veganer müssen ihren Veganismus feiern. Und die Konsequenz war, dass ich halt aufgehört habe, darüber zu reden. Und das führte dazu, dass man dann diese Momente, die einem quasi so was bedeutet haben und diese Momente, die einem irgendwie sie auch in einem Veränderung erzeugt haben, die man früher mit seinen Freunden geteilt hat, damit die verstehen irgendwie, woher Dinge kommen. Und also das war so ein ich sag mal, so eine Kommunikation mit der man sich teilweise erklärt hat, mit der teilweise man Sachen begründet hat, warum man solche Entscheidungen getroffen hat. Und wenn man jetzt diese ganzen Themen nicht mehr teilt mit seinen Freunden, können die Freunde einen irgendwann nicht mehr verstehen. Ja. Also beziehungsweise können sie irgendwann nicht mehr Entscheidungen nachvollziehen können. Also zum Beispiel irgendwie hatte ich das dann, dass ich dann irgendwie auch mein Ledergürtel war dann irgendwann kaputt. Der ist irgendwie, hatte ich irgendwie lange und dann war der kaputt. Und ich habe mir halt einen Stoffgürtel gekauft und dann meinte er, warum kaufst du jetzt so einen doofen, hässlichen Gürtel? Kaufst du dir wieder so einen coolen von der Marke, die du immer hast? Und dann habe ich gesagt, nee, das ist doch Leder und ich möchte das einfach nicht mehr. Und das sind aber Dinge, die sie nicht verstehen konnten, weil ich das irgendwann nicht mehr mit denen geteilt habe. Und dadurch sind diese Freunde, haben die sich von mir entfernt, beziehungsweise habe ich mich von denen entfernt, weil man sich eben über diese Themen nicht mehr ausgetauscht hat. Ja, und das führte dann am Ende dazu, dass man dann halt auch quasi ein paar Freunde verloren hat. Was, ja, das sehr ist schade.
Auch meiner damaligen Freundin, die mich eigentlich zum Veganismus gebracht hat, die war dann irgendwann nicht mehr vegan. Und dann habe ich festgestellt, krass, wir haben irgendwie keine Gesprächsthemen mehr.
Genau, das ist dann halt irgendwie, also keine Gesprächsthemen mehr und vor allen Dingen auch dann, dass dann Entscheidungen nicht mehr nachvollzogen werden konnten. Dass man einfach irgendwie, dass man dann sagt, hä, warum machst du das jetzt so? Und dann so, ja, okay, du kannst es nicht verstehen, weil dir fehlen die und die Passagen.
Ja. Ja. Krass,
was natürlich total schade ist, aber das ist halt eine bewusste Entscheidung gewesen, weil ich quasi angeeckt bin mit meinen Sachen.
Ja. Okay, das ist offiziell die längste Podcast-Folge, die ich je aufgenommen habe. Wir sind schon fast eine Stunde dabei.
Okay.
Ich würde sagen, Du erzählst auf jeden Fall noch, weil das frage ich alle Leute, deine Top 3 Tipps, wenn jemand zu dir kommt und sagt, yo, ich möchte mich jetzt vegan ernähren, was rätst du mir? Was sind so deine Top 3 Tipps für diese Person?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist Support, also quasi Support von Freunden. Also ich glaube...
Von der veganen Community.
Von der veganen Community. Also ich glaube, also in der heutigen Zeit geht es ja relativ leicht, so sagen wir mal, so Anschluss zu finden an so eine vegane Community. Also es gibt auch, dass man sagt, vielleicht kennt man in deinem Freundeskreis schon einen Veganer, ja, wo man sagt, irgendwie mit dem treffe ich mich mal und dann hole ich mir mal da ein paar Tipps ab. Und sonst würde ich sagen, wenn man jetzt keinen Bezug dazu hat, dann tatsächlich YouTube. Also da gibt es halt so, mein Einstieg war vegan ist ungesund. Das sind so zwei Dudes, die sehr lustig sind.
Und es gibt auch noch so eine andere YouTuberin, die ist
Oh, die heißt, glaube ich,
Kara oder so. Ja.
Tatsächlich, ich glaube, dass das mein erster Tipp ist, dass man sich halt Unterstützung holen sollte. Weil ich glaube, positive Dinge in seinem Leben bestärken einen und so positive Rückmeldungen. Und ich glaube, dass halt sowohl im Freundeskreis als auch durch Sachen, die man quasi sich sich informiert, quasi, dass man coole Location, coole Kochideen, coole Rezepte, dass man solche Dinge quasi in sein Leben integriert, indem man sagt, hey, ich gucke mir jetzt einmal am Tag irgendwie ein cooles Video an. Ich würde am Anfang, also das ist auch so ein Punkt, wo man aufpassen muss, es gibt so viele schlimme Videos, wo halt sehr bewusst und sehr deutlich gezeigt wird, wie schlimm das alles ist. Das sollte man sich vielleicht am Anfang eher, ja, also das sind halt schwierige Themen. Das ist die Wahrheit, aber damit tut man auch wieder viele negative Sachen in seinem Leben. Also ich glaube am Anfang, zumindest bei mir, hat mir es geholfen, so diese positive Bestärkung. Mhm. Dann mein zweiter Tipp ist, dass man experimentieren soll, also das heißt selber machen. Also ich glaube, sich dann mit Tipp 1 die Informationen holen, mit Tipp 2 die Sachen umsetzen und quasi erleben und vor allen Dingen auch sich quasi da irgendwie was gönnen. Also so dieses, dass dieses veganes Verzicht ist totaler Quatsch. Ja. Also das ist wirklich...
Allein diese ganzen Eis...
Alles, es gibt einfach wirklich alles. Und da sage ich jetzt auch, okay, das ist, wir hatten das ja schon ein paar Mal, das Berlin-Thema ist natürlich ein Vorteil, aber es ist halt tatsächlich so, dass wenn man im Supermarkt, du kriegst mittlerweile, kannst du alles kaufen, Rewe, es gibt irgendwie hier Alnatura, Dance, die ganzen Biomärkte, Reformhäuser und du kriegst die Produkte und hab einfach Mut und koch was such dir Rezepte raus, wo du sagst, das hat mir früher schon gut getan und hat mir früher schon geschmeckt und veganisier die und so. Ich glaube, das ist halt was mir unglaublich viel Spaß und Freude bereitet hat. Und der dritte Tipp ist, glaube ich, am Anfang sich nicht entmutigen lassen. Also am Anfang quasi, also ich meine, gut, es ist ja so, man holt sich ja diese positiven Informationen irgendwie, aber man kriegt immer wieder so negative Sachen reingedrückt und diese Sachen... Ja,
gerade wenn irgendwelche Argumente und Diskussionen...
Genau, kommen. Diese Sachen am Anfang irgendwie zu meiden und vielleicht auch, was mir irgendwie so der erste Impuls, den ich auch hatte, den quasi nicht direkt nachgeben, ist den Leuten... das Vorwerfen. Das war halt, glaube ich, so dieses, was bei mir am Anfang schwierig wurde, weil ich dann so viele neue Informationen hatte und ich wollte, dass die Leute das verstehen, weil das ist doch so, hey, Moment, ihr wisst es nicht, hier, Alter, guckt euch mal an, was da passiert und irgendwie, ihr müsst das jetzt auch alle sofort verstehen und wenn ihr das alle versteht, dann seid ihr jetzt auch sofort vegan und wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr dumm. Und diese Einstellung am Anfang, ich glaube, die Einstellung ist wichtig, weil man muss den Tieren, die keine Stimme haben, eine Stimme geben. Und ich finde auch das, was du machst, finde ich großartig. Ich feiere das sehr. Und tatsächlich ist es so, ich glaube, dass halt, dass das am Anfang, wenn man noch, ich sag mal, sich gerade erst mit dem Thema beschäftigt, dass das dass das dann unglaublich schwer ist, weil die Leute einen nicht so richtig ernst ja, nehmen, weil man ja selber gerade erst mit dem Thema angefangen hat. Und dann kommt man auch ganz schnell, lässt man sich dann so, ich sag mal, wird es dann emotional, die Diskussion, oder man lässt sich so in so eine Ecke treiben und dann wird es ganz komisch. Und ich glaube, dass diese Diskussion später, so nach einem Jahr oder zwei Jahren, wenn man sich das alles in einem gesetzt hat, dass die dann viel einfacher sind und viel weniger Probleme erzeugen, weil man erstmal selber fester im Sattel sitzt mit den Themen und mit dem.
Das ist mir gerade durch den Kopf gegangen. So am Anfang diese ganze Diskussion, man war so schnell und hatte keine Argumente, weil man sich auch nicht
dieses Wissen angeeignet hat. Plötzlich fehlte irgendwie ein Argument, wo man dann jetzt denkt, weil das war halt auch so ein Argument war, ja, aber es gibt ja Länder, da wächst ja nichts, da ist der Boden ganz kaputt und da wächst
nur... Das habe ich noch nie gehört.
Ja, MyLab. Das ist eigentlich eine Physikerin und die hat mal so einen veganen Rant gemacht und hat dann gesagt, ja, es gibt ja Orte, da wächst nur Gras und du kannst da nichts anbauen, weil keine Nährstoffe im Boden sind.
Exportieren doch auch die ganze Zeit.
So, pass auf, und jetzt geht noch weiter. Das ist dann auch noch eine Ecke gewesen, wo nichts ist. Das war Grönland irgendwo außen. Da ist natürlich hinliefern schwierig. So. Da sind halt keine Nährstoffe im Boden, du kannst kein Gemüse, kein Obst, nichts anpflanzen, da ist es kalt.
Das einzige, wo leben die denn?
Die Fischerei und Tiere, weil da wächst halt Gras, die füttern die Tiere.
Aber man kann ja nicht nur von Fleisch und Fisch leben.
Doch, die machen das. Also da gibt es halt so ein Volk. Aber der Punkt ist.
Inuit.
Genau, ja. Aber das Lustige ist, gegen das Argument habe ich erstmal nichts gefunden am Anfang. Bis mir dann klar wurde, ja, es ist 1%, es ist 0,01% der Menschheit.
Ja, wir leben ja nicht in Grönland.
Genau, wir leben
doch nicht. Das ist genau das Argument mit der einsamen Insel.
Ja, genau.
Das passiert nicht.
Genau, das ist
wir
so.
Sind da nicht.
Genau, und dann sage ich auch, wenn dieses Volk einsam irgendwo in der Ecke von der Welt lebt und da nichts wächst und man nichts machen kann, dann sollen die doch weiterhin Fische fangen und Tiere essen, weil das ist so ein Mini-Bruchteil der gesamten Weltbevölkerung.
Was mir gerade einfällt, es gab ja auch dieses andere Video, irgendwie wie viel Fleisch ist gesund mit diesen illustrierten Zeugs, das war richtig cool, da habe ich ein Reaktionsvideo zugedreht übrigens. Und da haben die gesagt, dass sie die ganzen Tiere mit den Innereien essen.
Genau.
Und darf ich ihre Nährstoffe kriegen.
Ja, exakt. Das ist da zum Beispiel der Lebertran, ist ja auch, das ist ja ganz furchtbar. Das ist so ein Zeug, was aus Fischen irgendwie, das ist so richtig eklig. Und da sind halt auch, das ist auch aus Innereien gemacht. Aber das ist das Problem. Warum konnte man dieses Argument nicht entkräften? Weil man das Argument nicht entkräften kann. Da kannst du nichts hinliefern. Da würdest du durch das
Argument
hinliefern...
Das Argument ist, dass die das mit Innereien essen und dadurch ihre Nährstoffe kriegen.
Genau.
Und ganz anders ist als hier die Tierhaltung.
Genau. Und der Punkt ist, das sind vielleicht, lass das irgendwie 10.000 Menschen sein.
Das hat nichts.
Und jetzt ist das Argument, wo man sagt, ja, und siehst du, jetzt habe ich dich aber entkräftet, weil es gibt Orte, wo das so ist. Und da muss man dann, jetzt würde ich dann sagen, ja, an den zwei Stellen auf diesem Planeten sollen die das dann bitte so machen. Aber das gilt für 99,99% der Menschheit eben nicht. Und das ist halt so ein Punkt, wo man dann sagt, diese Diskussion führst du besser,
wenn du schon länger vegan bist. Ich bin jetzt viel so mehr confident und so. Es ist einfach, es kann niemand was sagen, was ich nicht irgendwo entkräften könnte.
Ja.
Das stimmt, das verbessert sich auf jeden Fall.
Ja, was waren meine drei Punkte?
Alright, ich danke dir für deine Zeit. Das ist jetzt ja auch schon über eine Stunde. Wow. Danke an alle, die jetzt noch dabei sind und bis hierhin zugehört haben. Ich fand es ein wunderschönes Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und meine Fragen beantwortet hast und so viel preisgegeben hast. Das hat mir viel Spaß gemacht.
Ja. Mir auch. Und ich wollte nochmal sagen, ich bewundere dein Engagement und finde es unglaublich gut, was du für die Community machst und feiere das sehr.
Dankeschön. Wenn ihr es da draußen auch feiert, dann gebt mir jetzt eine Bewertung im iTunes Store. Darüber freue ich mich sehr. Und macht's gut, Freunde. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.